Vorkümmern ist, wie gesagt, mit einer eingeschränkten Lebenserwartung verbunden. Wir haben nämlich gelernt, dass Vorflimmern sich selbst Vorflimmern beibringt sozusagen. Dieses Pharmakon hemmt selektiv diesen einen Ionenkanal und dann hätte man tatsächlich mal ein Pharmakon, was ohne die Herzkammern zu beeinflussen nur Vorflimmern korrigiert. Da gibt es mit Kernspintomographie die Möglichkeit, dass man so lokalisierte Gewebsveränderungen, insbesondere Fibrosen, bereits im Vorfeld nachweisen kann. Und dann hätte man natürlich eine Möglichkeit, frühzeitig einzugreifen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute geht es wieder um die Forschung im Bereich der Herzerkrankungen. Nachdem bereits der Forschungsstand beim Thema Atherosklerose in einer Impulsfolge besprochen wurde, soll es diesmal um eine Herzerkrankung gehen, die nahezu 2 Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Das Vorhofflimmern. Das Fatale, bei vielen Menschen verläuft diese Herzrhythmusstörung ohne merkliche Symptome und wird erst dann diagnostiziert, wenn ein Schlaganfall aufgetreten ist, als Folge der unrhythmischen Herzarbeit. Woran Forscher aktuell arbeiten, um die Ursachen dieser Rhythmusstörung besser zu verstehen und die Therapie zu verbessern, darüber spreche ich nun mit Professor Armin Welz. Hallo Professor Welz, schön, dass Sie wieder mein Gesprächspartner sind in dieser Folge.
Gerne werde ich versuchen, ausreichend Auskunft und Aufklärung zu geben. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Bestimmt. Professor Armin Welz ist Herzchirurg und war lange Zeit an der Universitätsklinik Bonn aktiv. Heute ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Stiftung für Herzforschung. Das ist eine Tochterorganisation der Deutschen Herzstiftung, die die patientennahe Herz-Kreislauf-Forschung intensiv fördert. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Welz, Vorhofflimmern, das betrifft ja so viele Menschen. Aber so ganz verstanden hat man die Ursache ja doch noch nicht, oder?
In der Tat ist Vorhofflimmern ohne Zweifel die häufigste Herzrhythmusstörung des Menschen. Während sie bei unter 50-Jährigen noch weit unter 1% ist in ihrer Häufigkeit, steigt diese dann bereits bei über 60-Jährigen auf 4-6%. Und ab dem 75. Lebensjahr muss mit bis zu 10% Patienten mit dieser Herzrhythmusstörung gerechnet werden. Mhm. Ursache so richtig verstanden hat man in der Tat noch nicht, obwohl sich, wie wir weiter dann sehen werden, doch schon einige Erkenntnisfortschritte einstellen. Vielleicht darf ich ganz kurz etwas ausholen, damit man versteht, worum es geht. Ja. Die normale Erregung, die das Herz zum Arbeiten bringt, wird vom Vorhof aus gesteuert. Der Schrittmacher ist der sogenannte Sinusknoten, der an der Mündung der großen oberen Körpervene zum rechten Vorhof liegt. Von da geht dann die Erregungswelle über die beiden Vorhöfe und bündelt sich im Atrioventrikularknoten. Dies ist der einzige Übertritt, Gott sei Dank, wie wir dann noch erkennen werden, zum Herzen. Und von dort wird es über ein ausgeklügeltes Reizleitungssystem auf die beiden Herzkammern verteilt. Der Clou an der Sache ist, dass die Erregungswelle möglichst gleichzeitig alle einzelnen Herzmuskelzellen erreichen muss. Denn nur so ist natürlich geordnetes Arbeiten, geordnete Kontraktion, geordnetes Zusammenziehen der Herzkammern möglich, was dann auch den Blutauswurf und die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems bedeutet. Mhm.
Ja, komplexes Zusammenspiel.
Früher hat man ein einfaches System gehabt, man Vorflimmern tritt auf, wenn ein sogenannter Trigger und ein sogenanntes Substrat vorhanden sind. Unter Trigger versteht man Areal im Herzvorhof, der außerhalb der Sinusknotenaktion Erregungen abgibt, und Substrat war im einfachsten Fall ein vergrößerter Vorhof, um kreisende Erregungen zu ermöglichen. Inzwischen ist man in der Ursachenforschung doch ein bisschen weiter. Mhm. Was wichtig ist, ist, dass Vorflimmern zwar ausgehalten werden kann, denn der AV-Knoten, der schützt uns vor der Überleitung der schnellen Vorfrequenz, die kann 200 300, 400 pro Minute sein. Also das kann nicht auf die Kammern übergehen in dieser Höhe.
Was ja dann fatal wäre.
Was dann natürlich Kammerflimmern oder Herzstillstand auslösen würde, sondern der AV-Knoten kann da nicht mithalten und der bremst es runter. Mhm. Aber Vorflimmern führt doch zunächst einmal zu einer eingeschränkten Lebensqualität, dann als wesentlichste Komplikation zu Schlaganfällen im schlimmsten Fall oder sonstigen Embolien ins arterielle Gefäßsystem, Beine, Nieren und so weiter. Letztlich aber auch zur Herzinsuffizienz und die Lebenserwartung ist bei Vorhofflimmern wohl herabgesetzt. Mhm. Wie kommt es zu den Schlaganfällen? Der flimmernde Vorhof transportiert als solches kein Blut, braucht er auch nicht, das kann passiv über die Vorhöfe in die Kammern. Aber er hat Herzohren, wie wir sie nennen, das sind Ausstülpungen an den Vorhöfen, insbesondere auf der linken Seite leider, fingerförmig gestaltet, wo sich das stehende Blut dann absetzen und gerinnen kann. Und wenn solche Gerinnsel vom linken Vorhof in die Herzkammer geraten, dann werden sie von dort über die Hauptschlagader über den ganzen Körper verteilt. Leider ist der geradlinigste und häufigste Weg vom Herzen erstmal zum Gehirn, weil wenn man beim anatomischen Bild eine Linie zieht von der Herzklappe, dann geht es geradlinig in die Halsschlagader.
Und es sind ja viele Schlaganfälle, die genau darauf zurückzuführen sind.
Und viele Schlaganfälle sind wahrscheinlich mehr, als man denkt, auf Vorflimmern zurückzuführen.
Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass es nur das eine Vorhofflimmern gibt, sondern man hat ja inzwischen sogar in der Erforschung festgestellt, dass es verschiedene Unterarten gibt, was dann natürlich auch die Wahl der passenden Therapie beeinflussen könnte. Wie ist denn hier der genaue Kenntnisstand der Forschung?
Ja, da stehen wir noch relativ am Anfang, aber man kann so viel sagen, also früher, um vielleicht nochmal vorauszuschicken, früher haben wir das Vorhofflimmern eingeteilt, das tun wir heute noch, in das paroxysmale Vorhofflimmern, anfallsartiges Vorhofflimmern, welches sich von selbst wieder heilt, spontan terminiert, wie wir das mit Fachjargon nennen, meistens innerhalb von 24 Stunden, gelegentlich ein paar Tage. Besteht über den Zeitraum hinaus, kann aber durch Medikamente oder Elektrotherapie beendet werden. Dann sprechen wir vom persistierenden, vom anhaltenden Vorflimmern. Mhm. Wenn auch das nicht mehr möglich ist, sprechen wir vom permanenten, vom dauerhaften Vorflimmern. Und inzwischen weiß man, dass zu diesen unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche, möchte ich mal sagen, bis runter in die Genexpression verschiedene Muster aufzufinden sind. Und die wiederum verhalten sich unterschiedlich je nach Genese, Risikofaktoren und so weiter. Wir haben nämlich gelernt, dass Vorhofflimmern sich selbst Vorhofflimmern beibringt sozusagen. Mhm. Vorhofflimmern lernt Vorhofflimmern. Das nennen wir dann elektrisches Remodeling. Es läuft über Veränderungen an den Ionenkanälen, auf die wir vielleicht später dann noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen werden.
Das heißt, das vorhandene Vorhofflimmern triggert dann weiteres Vorhofflimmern und ja, man kann sich vorstellen, auf Dauer ist das ganz schön belastend für das Herz.
So einfach gesagt, das Herz lernt durch Vorhofflimmern Vorhofflimmern.
Und um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, das Vorhofflimmern tritt ja auch noch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und bei ganz unterschiedlichen Risikokonstellationen auf. Also es kann nach einer Operation genauso vorkommen wie nach einer Impfung. Sie haben schon die Herzschwäche erwähnt, Übergewicht gilt als Risikofaktor, der Bluthochdruck und auch der Stress. Ist es dann immer das gleiche Vorhofflimmern oder gibt es da auch neue Erkenntnisse?
Da sind unterschiedliche pathophysiologische Faktoren mit Sicherheit im Spiel. Vielleicht nur eins rauszugreifen, das ist auch eine Studie, die von der Deutschen Stiftung für Herzforschung mit gefördert wird. Wir wissen ja vom Bauchfett und der Arteriosklerose, dass Fettgewebe nicht nur unangenehm ist, weil wir es tragen müssen und dadurch alles schwerer wird im Leben, sondern Fettgewebe erzeugt auch Botenstoffe und wirkt auf Körperfunktionen ein. Und so gibt es begründeten Anlass zu vermuten, und das soll erforscht werden, dass auch das sich an der Herzaußenhaut ansammelnde Herzgewebe solche Botenstoffe, im Wesentlichen sind es vor allem Entzündungsmediatoren und Mediatoren, die die Blutgerinnung beeinflussen, durchaus in der Lage sein können, Vorhofflimmern auszulösen oder zumindest zu prädisponieren. Mhm. Bluthochdruck, weiß man das auch natürlich schon, Bluthochdruck führt zu Veränderungen in der Herzstruktur selbst. Die Herzmuskulatur wird dicker, die Herzkammern werden größer, auch die Vorhöfe werden größer. Dadurch werden natriuretrische Peptide, wie wir das nennen, ausgeschüttet, die eigentlich den Sinn haben, wie der Name schon sagt, Diurese fördern, also Flüssigkeit auszuscheiden, um dadurch wieder kleinere Herzhöhlen zu bewirken. Aber die haben auch noch Nebeneffekte im inflammatorischen Bereich, können auch Ionenkanäle beeinflussen und somit auch dem Auftreten von Vorflimmern Vorschub leisten.
Ja, diese Ionenkanäle sind ja enorm wichtig, um tatsächlich den Strom, diesen Reiz dann auch im Herzen vernünftig zu leiten. Was müsste denn Ihrer Ansicht nach unbedingt noch geklärt werden in diesem Bereich, um das Vorhofflimmern besser zu verstehen? Und Sie hatten ja auch schon ein Forschungsprojekt genannt der Deutschen Herzstiftung. Vielleicht gibt es da auch noch was anderes in dieser Richtung.
Also wenn man es zusammenfassen soll, dann haben wir nach wie vor Forschungsbedarf, vor allem was die Früherkennung anbelangt. Und zwar nicht die Früherkennung des Vorhofflimmerns, wenn es da ist. Das ist relativ einfach, das machen unsere Hausärzte, das kann man am Puls fühlen, im EKG sowieso erkennen, sondern zu erkennen, bei wem könnte demnächst Vorhofflimmern auftreten. Mhm. Zweite wäre natürlich die Behandlung, die medikamentöse, die instrumentelle, katheterablative oder sonstige. Und dann auch noch klar zur Ursachenforschung. Wie entwickelt sich Vorhofflimmern? Wie sind die einzelnen Stadien einzuteilen?
Da können wir auf diese einzelnen Punkte auch noch mit Sicherheit genauer drauf eingehen. Denn Sie haben es ja gerade als erstes erwähnt, die Schwierigkeit besteht ja nicht nur darin, Art und Ursprungsherd des Vorhofflimmerns zu entlarven, sondern eben überhaupt festzustellen, und zwar rechtzeitig festzustellen. Man geht nämlich davon aus, mindestens ein Drittel der Betroffenen, die scheinen zumindest keine deutlichen Beschwerden wahrzunehmen. Was wird denn hier aktuell versucht, um dieses sogenannte subklinische Vorhofflimmern frühzeitiger zu erkennen?
Also das ist einer der wichtigsten Punkte in der gesamten, möchte ich mal sagen, Problematik des Vorhofflimmerns. Wir kennen ja das Krankheitsbild des sogenannten kryptogenen Schlaganfalls. Da muss ich jetzt vielleicht wieder ganz kurz ausholen. Schlaganfälle treten auf, wenn sich Gefäße im Gehirn verschließen, wie bei Arteriosklerose. Schlaganfälle können auftreten, wenn Gefäße reißen, wenn es also zu Blutungen kommt. Aber die häufigste Schlaganfallursache ist wahrscheinlich das Einschleppen von Partikeln, im Wesentlichen natürlich Gerinnsel, aus Vorhof, Herzklappe, Hauptschlagader. Mhm. Und Patienten mit Schlaganfall, die kein Vorhofflimmern haben, die keine Arteriosklerose haben, die keine Blutung haben, nennen wir sogenannte kryptogene Schlaganfälle. Und da vermuten wir natürlich, dass ein großer Teil eben doch auf Vorhofflimmern zurückgeht. Vielleicht erinnern Sie sich an das eingangs gesagte paroxysmales Vorhofflimmern. Mhm. Terminiert sich, beendet sich, heilt sich selbst innerhalb gewisser Zeit. Und wenn paroxysmales Vorhofflimmern öfters nachts auftritt, Stunden anhält, oder vom Patienten gar nicht bemerkt wird, weil sich die Herzfrequenz nicht wesentlich ändert, dann können durchaus Gerinnsel auftreten, die dann verschleppt werden und Schlaganfälle auslösen. Wenn das Gerinnsel weg ist, findet man es auch im Echo nachher nicht mehr als Beweis. Okay. Da wäre halt das Entscheidende, dass man Methoden hat, wie erkennen wir Vorhofflimmern oder sich anbahnendes, möchte ich jetzt mal sagen, oder drohendes Vorhofflimmern vielleicht noch besser, bereits bevor es dann zum Schlaganfallereignis kommt. Denn ein Schlaganfall ist natürlich immer etwas, was die Lebensqualität eines Patienten erheblich beeinträchtigen kann. Mhm.
Worauf setzt denn da die Forschung ganz konkret? Ist auch künstliche Intelligenz vielleicht mit im Spiel?
Ja, das ist ein wesentlicher Forschungspunkt. Also während wir früher haben wir einfache Risikoscores, da gibt es jede Menge, da gibt es über 20 Risikoscores, die basieren auf Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen, Blutdruck, echokardiografischen Parametern, Vorhofgröße, Laborparametern, vor allem das Brenner theoretische BNP, um versucht aus dem Zusammenrechnen dieser einzigen oder dieser einzelnen Parameter dann das Risiko abzuschätzen. Mhm. Da gibt es jede Menge alte Forschung. Aber das Problem dieser Risikoabschätzung ist natürlich, wenn man jetzt einem Patienten sagt, der hat ein 20% Risiko, das zu kriegen, und hat das 80% nicht.
Ja, was macht man damit?
Was macht man dann damit? Die weitere Problematik, vielleicht darf ich das auch gleich erwähnen, ist natürlich, man könnte hergehen und sagen, wir machen die Standardtherapie bei Vorflimmern. Wir geben einen Blutverdünner, eine Antikoagulation, wie das im Fachbegriff heißt. Aber, das kann man sich auch als Laie natürlich herleiten, die Gabe eines Blutverdünners hat natürlich auf der anderen Seite auch immer ein gewisses Blutungsrisiko, sodass man diese Medikamente eben nicht sehr großzügig einsetzt, und zwar auch Spontanblutungsrisiko.
Klar, man will ja nicht mit den berühmten Kanonen auf Spatzen schießen. Also man muss einfach tatsächlich diese Nutzen-Risiko-Abwägung treffen.
Genau. Und dann hat man gesehen, dass das trifft jetzt oder das mündet jetzt wieder ins Vorhergesagte, die verschiedenen Ursachen und Stadien von Vorhofflimmern, dass es noch bevor sich im Ultraschall Veränderungen zeigen, im Herzmuskelgewebe des Vorhofs doch schon gewisse Umbauten eingestellt haben, zum Beispiel Ansammlung von Narbengewebe oder Wachstum der Herzmuskelzellen, alles, was dann Vorhofflimmern auslösen kann. Das aber hat Einfluss auf die Vorhof-EKG-Ableitungen. Mhm. Wir nennen das die P-Welle. Und wenn man die P-Welle genau analysiert, und da gibt es auch Studien, da ist 23 erst vor kurzem noch in Nature Hypertension Research ein sehr schöner Artikel erschienen, dann findet man bei Patienten mit Bluthochdruck, die kein Vorhofflimmern entwickeln, und Patienten mit Bluthochdruck, die dann Vorhofflimmern entwickelt haben, in den Vor-EKGs Unterschiede in den P-Wellen.
Oh, spannend.
Ganz feine Unterschiede. In der Höhe der P-Welle, in der Zeit, bis das Maximum erreicht wird, in der Anstiegsgeschwindigkeit der P-Welle, in der Variabilität dieser Parameter der P-Welle und so weiter. Und das kann man natürlich ausmessen und dann auswerten und hat schon eine genauere Vorhersagequalität.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Ja, das klingt verdächtig auch danach, als könnte da künstliche Intelligenz durchaus mithelfen, genau, diese Masse an Daten und EKG dann auszuwerten.
Das ist genau der richtige Punkt. Das haben Sie richtig erwähnt, schon um das auszumessen, braucht man natürlich Digitalisierung. Also das kann man nicht mehr mit dem EKG-Lineal machen, sondern da ist das EKG-Gerät entsprechend programmiert, dass es diese Messdaten natürlich liefert, die man dann zusammenrechnen kann. Aber das ist natürlich jetzt vielleicht noch nicht künstliche Intelligenz. Aber wenn man entsprechende Computersysteme, wir nennen das neuronale Systeme und Deep Learning im Fachjargon, mit ausreichend Material füttert, dann sind die durchaus in der Lage, selbst verbesserte diagnostische Kriterien zu generieren. Da, glaube ich, ist viel im Schuss. Wir haben auch bei der Deutschen Stiftung für Herzforschung, bei der Deutschen Herzstiftung, das macht mich irgendwie auch stolz, wenn ich mir das zu sagen erlauben darf, da geförderte Projekte mittels Deep Learning, multimodaler Approach to improve the detection of atrial fibrillation after stroke. Wer eine Arbeit, eine andere Arbeit befasst sich mit Deep Learning EKG-Auswertung und Vorhersage von Schlaganfall. Also da ist viel im Plus. Mhm. Da braucht man nicht so viel Geld auch dafür, weil es keine großen Laborkosten braucht, wenn man den Rechner einmal hat. Man braucht eigentlich nur Manpower, Zentren, die mitmachen und Geduld.
Ja, das klingt danach, als könnte noch wirklich sehr viel Spannendes in den nächsten, ja, wahrscheinlich aber trotzdem Jahren herauskommen. Aber kommen wir vielleicht auch noch zu einem anderen Punkt, weil Sie auch schon die Ionenkanäle mehrfach erwähnt haben und da spielt dann die Behandlung auch mit rein. Denn die beruht bislang auf den beiden Hauptsäulen Medikamente oder Katheter oder und Katheterablation. Deswegen zunächst mal bei den Medikamenten. Tut sich denn hier in der Forschung etwas bei der Suche nach neuen Substanzen?
Ja, da gibt es auch erfreuliche und vielleicht sogar hoffnungsfrohe Ansätze. Vielleicht wieder, um den interessierten Zuhörern die Möglichkeit zu geben, möglichst viel von dieser Forschung nachzuvollziehen. Die elektrische Erregungswelle wird über Ionen, sogenannte Ionenkanäle, die in einem gut orchestrierten Zusammenspiel öffnen und schließen. Vielleicht darf ich vorausschicken, wir haben in der Biologie, also in allen Zellen, nicht nur bei den menschlichen, unterschiedliche Ionenkonzentrationen innerhalb und außerhalb der Zelle. So haben wir außerhalb der Zelle eine hohe Natriumkonzentration, eine niedrige Kaliumkonzentration. Innerhalb der Zelle haben wir eine niedrige Natrium- und eine hohe Kaliumkonzentration. Wenn jetzt der Natriumkanal öffnet plötzlich für kurze Zeit, wird Natrium einströmend. Natrium ist positiv geladen. Es wird die Zellwandinnenseite für kurze Zeit positiv aufladen, was wir dann Erregung nennen. Mhm. Öffnen sich anschließend die Kaliumkanäle oder bestimmte Kaliumkanäle, wird aufgrund des hohen Kaliumanteils in der Zelle positiv geladenes Kalium wieder ausströmen, was dann die Zellinnenwand wieder auf ihr normales, negatives Ruhemembranpotenzial zurückführt. Das geht dann natürlich nicht endlos. Irgendwann werden die Zellen leer. Dem ist nicht so. Da gibt es dann eben energieabhängige Transporter, die gegen diese Gradienten des Natrium wieder raus und des Kalium wieder rein schaffen. Sogenannte Natrium-Kalium-ATPasen, die ATP, den Energiespender, verwenden. Jetzt muss man vielleicht sich nochmal ganz kurz konzentrieren. Die häufigste elektrophysiologische Ursache von Vorhofflimmern ist eine sogenannte kreisende Erregung. Das heißt eine Erregungswelle, die an einem Punkt A startet und den ganzen Vorhof rumläuft, kommt am Punkt A wieder an, wenn das Herz oder der Herzmuskel da bereits wieder erregt ist und erregt sich sozusagen selbst weiter. Dass das im gesunden Fall nicht auftritt, hat die Ursache, dass die Herzmuskelzellen nach einer Erregung für eine bestimmte Zeit nicht mehr erregbar sind. Wir nennen das refraktär. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dass sich eben so kreisende Erregungen einstellen. Das eine ist, der Weg wird länger. Der Vorhof ist vergrößert. Das ist das bekannte Risikosignal für Auftreten von Vorhofflimmern und die Erregungswelle braucht so lang, dass die normale Refraktärzeit abgelaufen ist. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die Refraktärzeit verkürzt ist, pathologisch, durch Veränderungen in den Ionenkanälen. Elektrisches Remodeling wäre das Stichwort oder Vorhofflimmern lernt sich selbst Vorhofflimmern. Zum Beispiel bei Überaktivierung von Kaliumkanälen, die ja positive Ladung rausschaffen, es wieder negativ machen. Wenn die das zu schnell machen, dann ist zu früh wieder das Aktionspotenzial zu Ende, die Refraktärzeit verkürzt und dann tritt eben diese kreisende Erregung auf.
Da ist man ja wirklich schon sehr weit gekommen, dass man das tatsächlich so im Detail kennt, was da im Einzelnen passiert und an welcher Stelle dann eigentlich Probleme beim Vorhofflimmern auftreten können.
Und jetzt weiß man, das war auch eine Studie, die über die Deutsche Herzstiftung, auch über die Exzellenzförderung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gefördert wurde und auch mit einem Preis bedacht wurde, dass Ionenkanäle bei Vorhofflimmern überexprimiert sind. Man hat es untersucht an Einzelzellen und bei Herzoperationen wird über den Vorhof die Kanüle für die Herz-Lungen-Maschine eingeführt und da muss man den Vorhof eröffnen und bei der Gelegenheit fällt Vorhofgewebe an, was mit Einwilligung der Patienten natürlich und die Kommission dann für so Forschungsfragen verwendet werden kann und spart sich dann die Tierversuche. Tierversuche sind eh schwierig, weil Kleintiere gehen nicht, die haben eine zu hohe Herzfrequenz, will man auch nicht gern nehmen, Großtiere will man sowieso nicht nehmen, sodass das eine gute Möglichkeit ist, an Zellkulturen das zu machen. Und man sieht dann, dass sich eben diese Öffnungszeiten, diese Aktivitätszeiten dieser Ionenkanäle, meist Kalienkanäle, verändern. Und da greift eben die medikamentöse Therapie an.
Also da müsste man ganz neue Substanzen nehmen, also die bisherigen?
Genau, da gibt es Substanzen, die Kaliumkanäle blocken und dadurch das Aktionspotenzial wieder verlängern. Das ist das altbekannte Amiodaron, das wäre Plecainit. Bernacalant ist auch ein Kaliumblocker, auch da war im Natriumkanal auch was. Die haben allerdings alle den Nachteil, dass sie auch an der Kammerherzmuskulatur wirken. Und an der Kammerherzmuskulatur stellt sich die Physiologie ähnlich, aber nur ähnlich dar, weil die Kammermuskulatur ist wesentlich dicker, da spielen andere Längenverhältnisse eine Rolle. Und leider haben wir gefunden, dass praktisch alle dieser alten Medikamente, Amiodaron, vielleicht nur am wenigsten seltenen Fällen schwere Kammerherzrhythmusstörungen auslösen können.
Ja, und auch sonst ist das Nebenwirkungspotenzial ja auch nicht ganz ohne und mit der Zeit lässt dann auch noch die Wirksamkeit nach.
So ist es. Amiodaron zum Beispiel macht Einlagerungen in der Kornea, was dann zu Sehstörungen führt und schwer zu behandeln ist, kann in ganz seltenen Fällen auch Lungenfibrose und Lungenschlagader, Hochdruck auswirken, wirkt sich auch nur auf die Schilddrüsenfunktion auf. Also es ist ein Medikament, das man nicht gerne länger als 3 Monate gibt. Aber es gibt jetzt Ansätze. Es gibt nämlich einen Ionenkanal, Task-1-Ionenkanal oder K2P3.1 mit Fachjargon, ein sogenannter calcium-sensitiver Ionenkanal, der auch bei Vorhofflimmern sehr eindeutig für diese Verkürzung des Aktionspotenzials und damit für die Verkürzung der Refraktärzeit verantwortlich ist. Und dieser Kanal ist fast ausschließlich im Vorhof, netterweise von der Natur, im Vorhof exprimiert. Er tritt fast nur im Vorhof auf und könnte somit ein neues Ziel sein, um ihn zu korrigieren, ohne auf die Kammer Einfluss zu nehmen.
Das heißt, ein Wirkstoff könnte viel spezifischer wirken, aber wie weit ist man da schon mit der Erforschung? Patienten fragen ja immer, ja, wann gibt es da ein Medikament?
Da ist wahrscheinlich in Kürze eins in der klinischen Studie, da wartete man nur noch auf die Ethikkommission, ist auch gefördert von der Deutschen Stiftung für Herzforschung. Es gibt ein Pharmakon, Doxapram, was bereits für andere Indikationen, nämlich zur Anregung der Atemtätigkeit, also Gehirn arbeitet ja auch mit Ionenkanälen, mit elektrischer Erregung zugelassen ist. Und dieses Pharmakon hemmt selektiv diesen einen Ionenkanal. Und wir hoffen natürlich, dass sich das auch weiterhin so herausstellt, dass es echt selektiv ist. Und dann hätte man tatsächlich mal ein Pharmakon, was ohne die Herzkammern zu beeinflussen und hier Rhythmusstörungen, Proarrhythmogenität nennen wir das, nur Vorflimmern korrigiert.
Ja, spannende Perspektive. Und spannend sind ja auch die aktuellen Forschungen zu den Katheterverfahren, der zweiten Säule in der Therapie bei Vorhofflimmern. Und mit denen versucht man ja ebenfalls das Störfeuer im Herzen langfristig in den Griff zu bekommen. Wir sind dann zur konventionellen Ablationstechnologie unter Verwendung von sogenannter thermischer Energie, also Wärme oder Kälte, inzwischen ganz andere Verfahren oder neuere unter Verwendung hochenergetischer, sogenannter elektrischer Impulse getreten. Wo geht denn hier genau die Forschungsreise noch hin?
Ja, da haben wir auch sehr ermutigende Ergebnisse seit einigen Jahren. Die sogenannte Pulsed Field Ablation ist ein neues, nicht thermales Verfahren, das seit 2021 in Deutschland tatsächlich angewendet werden kann. Ja, die Radiofrequenzablation funktioniert wie die Mikrowelle, wie Sie schon sagten, Hitze erzeugt. Man kann es auch mit Kälte machen und dadurch Gewebe schädigt, macht es diese Pulse Field Ablation durch, ja, ich möchte mal sagen, durch Auslösen kleiner Löcher in der Zellmembran, Elektroporation nennen wir das, was dann konsekutiv auch zum Zelltod führt. Und das Günstige dabei ist, dass für verschiedene Gewebetypen unterschiedliche Energienekrose-Schwellenwerte existieren, sodass das elektrische Feld, das man einsetzt, entweder Herzmuskelzellen oder Bindegewebe oder andere Strukturen schädigt, wie man es gerade haben will.
Und damit wäre das schonender.
Warum will man überhaupt das Gewebe schädigen? Das klingt auf den ersten Blick natürlich paradox.
Löcher klingt erstmal heftig.
Wir wissen, dass diese sogenannten Trigger, die ich eingangs erwähnt habe, in aller Regel in den Mündungsgegenden der Lungenvenen, da gibt es vier, in den linken Vorhof lokalisiert sind. Mhm. Und wenn man jetzt diese Lungenvenen sozusagen elektrisch isoliert, wie macht man das? Indem man einen ganz dünnen Ring an Gewebsschaden auslöst, der dann durch Narbengewebe ersetzt wird, dann kann der Trigger sich nicht mehr auf den gesamten Vorhof auswirken. Man könnte auch mit zusätzlichen Nekroselinien den Vorhof fragmentieren, möchte ich mal sagen, in kleinere Teile zerlegen, sodass eben diese Kreiserregung nicht mehr ganz rumlaufen kann. Mhm. Das war aber bislang limitiert, weil diese thermischen Verfahren doch nicht so, also die sind extrem sicher. Aber es wird natürlich jeder darüber aufgeklärt, die können in seltenen Fällen einmal über das Herzmuskelgewebe hinaus wirken und neben dem Vorhof verlaufen die Zwerchfellnerven oder hinterm linken Vorhof verläuft die Speiseröhre, sodass es in seltenen Fällen einmal zu Speiseröhrenverengungen oder zu Schädigungen des Zwerchfellnerven gekommen ist. Mhm. Ist aber sehr selten. Also diese Radioablationsverfahren oder Kryoverfahren waren natürlich bezogen auf die Menge sehr sicher und diese Komplikationen sind im gebrochenen Promillebereich. Mhm.
Aber trotzdem wäre das neue Verfahren etwas schonender, hofft man. Und letztendlich ist es ein mechanisches Unterbrechen der Erregungslinien gezielt.
Das ist wie wenn man ein Draht durchschneidet und Gummi dazwischen schaltet. Mhm. Die elektrische Erregungswelle kann sich von Herzmuskelzelle zu Herzmuskelzelle ausbreiten, weil die Herzmuskelzellen untereinander durch sogenannte Konnexine verbunden sind. Das sind wiederum Ionenkanäle, die allerdings dauernd offen sind. Da ist ein Austausch der Erregungswelle möglich. Jetzt vielleicht wird der Interessierte, der genau nachdenkt, vielleicht sagen, ja, aber so ein Natrium-Ion, das von außen nach innen in Herzmuskelzelle 1 einströmt, kann er nicht bis zur Herzmuskelzelle 10.000 wandern. Das ist in der Tat so. Ja, da gibt sogenannte spannungsabhängige Natriumkanäle. Wenn das Natrium in die Nachbarzelle kommt, erhöht ganz wenig die Spannung von negativ auf positiv und dann springt der spannungsabhängige Natriumkanal dieser Zelle Nummer 2 an, macht wieder eine Erregung und dann geht es zur Zelle Nummer 3, 4 und so weiter, bis zur letzten. Wenn da Narbengewebe dazwischen ist,
es blockiert,
gibt es keine Verbindung mehr von Herzmuskelzelle zu Herzmuskelzelle und die Erregungswelle wird unterbrochen an dieser Stelle.
Wo geht denn Ihrer Ansicht nach die Forschungsreise noch hin, damit man noch besser vor allem vorhersehen kann, wer von den vorhandenen Techniken im Bereich der Katheterverfahren überhaupt profitiert? Denn manche müssen 2, 3 Verfahren über sich ergehen lassen, bis es dann auch vielleicht langfristig aufhört mit dem Vorhofflimmern.
Wie ich eingangs geschildert habe, gibt es wahrscheinlich längere Zeit, bevor Vorhofflimmern auftritt, Strukturveränderungen im linken Vorhof und die können wir mit kernspintomografischen Maßnahmen, da gibt es auch eine Studie, Sie sehen, das sagt es jetzt nicht ohne Stolz oder die Begeisterung für diese Physiologie, Pathophysiologie schwingt auch beim Herzchirurgen mit und da gibt es mit Kernspintomographie die Möglichkeit, dass man so lokalisierte Gewebsveränderungen, insbesondere Fibrosen, bereits im Vorfeld nachweisen kann. Und dann hätte man natürlich eine Möglichkeit, frühzeitig einzugreifen. Auch kann man mit invasiven, also über Katheter von innen abgeleiteten EKGs, Trigger aufspüren, Erregungswellen nachvollziehen und dadurch eine bessere Prognose zu kriegen. Das ist alles in der Theorie einfacher als in der Praxis, weil man ja dazu die computergestützte Navigation braucht. Also man sieht ja sozusagen nicht die Stelle, wo man gerade was abgeleitet hat. Da gibt es räumliche Navigationsverfahren, die das dann am Bildschirm dreidimensional auch festhalten, sodass man sich da orientieren kann. Also ich glaube, da wird der Weg rasch vorangehen. Auch diese Pulse Field Ablation hat wahrscheinlich gute Chance, vielleicht die Qualität zu verbessern.
Und man arbeitet ja auch gleichzeitig mit der Bildgebung weiter, so eine Art Mapping oder Kartierung immer genauer zu sehen, an welchen Arealen man tatsächlich arbeiten sollte, dann im Herzen und an den Pulmonalvenen.
Genau, das ist das, was ich soeben geschildert hatte, bevor man so eine elektrophysiologische Untersuchung oder eine Katheterablation macht, muss man sich ein Bild des Vorhofs generieren. Da tastet man mit einer Sonde, die verbunden ist mit KI, möchte ich mal wieder sagen. Das ist zwar nichts Generatives, aber die verbunden ist mit einem Algorithmus bis Herz ab. Und jeder Punkt wird dann räumlich dreidimensional exakt an der Stelle festgehalten, an der er ist, am Monitor. Und man kriegt dann wie ein Ausguss vom linken Vorhof, ein Bild vom linken Vorhof. Und wenn man dann mit dem Ablationskatheter reingeht, dann ist der auch entsprechend markiert, sodass man dann an diesem dreidimensional, es ist natürlich auf zweidimensionaler Ebene, aber dreidimensional dargestellt, ein Bild genau sehen kann, wo man sich gerade mit der Ablationssonde befindet. Und die Technik wird wahrscheinlich immer feiner und immer genauer werden. Da ist das sicher klar durch fortschreitende EDV-technische Möglichkeiten auch ein rascher Fortschritt erwartbar.
Ganz konkret, wie ist denn Ihre Einschätzung? Können wir schon in den nächsten 2-3 Jahren echte Durchbrüche bei der Behandlung von Vorhofflimmern erwarten? Und wenn ja, in welchem Bereich sehen Sie das als erstes?
Naja, Durchbrüche ist immer sehr mutig gesagt, aber drück's mir vorsichtig auf große Fortschritte. Also ich glaube, dass wir medikamentös weiterkommen werden, weil wir immer genauer die Kalium-Natrium-Calcium-Kanäle identifizieren und beeinflussen können. Einen Ansatz haben wir bereits genannt, der jetzt schon in die klinische Testung dann geht. Und bei den Fortschritten, den KI gemacht hat, ich sage jetzt mal ChatGPT mit diesen Generative Pre-Trained Transformern, die auch für uns natürlich nützlich sind, wie rasch das ging. Spracherkennung, Übersetzung, glaube ich, dass wir da innerhalb von 3 Jahren mit der Erkennung drohenden Vorhofflimmerns einen großen Schritt weiterkommen werden.
Trotzdem sind Sie ja kein Forscher, wenn Sie nicht noch Stellen sehen, wo Sie dringlich Forschungsbedarf erkennen. Wo wäre das denn Ihrer Ansicht nach beim Vorhofflimmern, wo unbedingt noch mehr Forschungsinitiative nötig wäre?
Ja, Wünsche haben wir natürlich viele. Ja, aber es kostet, kostet letztlich alles Geld. Also die genannten Themenbereiche, die ich jetzt hier aufgeführt habe, wären medikamentöse Therapie. Wäre sicher das Wichtigste, weil es am einfachsten wäre, wenn wir ein Medikament hätten, das man schluckt und dann ist Vorhofflimmern weg. Und ein zweites Medikament, das wir schlucken und dann tritt Vorhofflimmern nie mehr wieder auf. Na, das ist natürlich ein Wunschtraum. Und wenn wir das schon nicht haben, dann wenigstens, dass wir doch, möchte ich mal sagen, die Vorhersagegenauigkeit so weit erhöhen können, dass es verantwortbar ist, einem Patienten, dem mutmaßlich Vorhofflimmern droht, dann zumindest das schützende Blutverdünnungsmedikament verabreicht werden kann.
Ja, und im besten Fall, das hatten wir noch gar nicht so intensiv erwähnt, auch tatsächlich das Entwickeln von Herzschwäche, dann verhindern kann. Beziehungsweise manchmal ist es ja auch Henne oder Ei, macht das die Herzschwäche, das Vorhofflimmern oder das Vorhofflimmern auf lange Sicht durch die Überlastung des Herzens dann die Herzschwäche.
Das ist vielleicht ein Punkt, der jetzt ein bisschen zu wenig in den Vordergrund gerückt wurde oder vielleicht nur ganz am Anfang hatte ich es, glaube ich, kurz erwähnt, Lebenserwartung sinkt. Wir kennen die sogenannte Tachykardiomyopathie. Das heißt, Vorhofflimmern hat ja 300 bis 400 pro Minute, wird zwar nicht so übergeleitet, aber kann doch mit einer Herzfrequenz von 160 einmal übergeleitet werden. Und diese schnelle Herzschlagfolge ist beim älteren Patienten vor allem, Jugendlicher hält es natürlich aus, beim Training kann man es schon mal erreichen, aber beim Älteren führt es auf die Dauer zu einer Ermüdung der Herzmuskelzellen, dann auch wiederum zur Freisetzung von Mediatoren, zu strukturellem Umbau im gesamten kontraktilen Apparat und letztlich zur Herzschwäche, zum Vollbild der Herzschwäche. Also Vorhofflimmern ist, wie gesagt, mit einer eingeschränkten Lebenserwartung verbunden.
Ja, spannender Ausblick. Gerade bei dem Thema Herzschwäche ist das ein guter Aufhänger für eine weitere Folge, wenn es dann um die neuen Forschungserkenntnisse im Bereich der Herzschwäche geht. Denn auch das Thema Herzschwäche wird das Thema der Herzwochen 2024 der Deutschen Herzstiftung sein. Vielen Dank, Professor Welz, für diesen sehr tiefgehenden, aber doch sehr, sehr spannenden Einblick in die Funktion und die Elektrik unseres Herzens, die ja beim Vorhofflimmern nun mal gestört ist.
Gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich bitte zu entschuldigen, dass ein bisschen die Begeisterung durchgeschlagen ist physiologischen. Es ist ein Wunder, wie das alles funktioniert und erstaunt einen immer wieder und kann tatsächlich, ich verstehe es und hoffe, dass es viele junge Kolleginnen und Kollegen zu weiterer Forschung ermutigt, die die Deutsche Herzstiftung ja fleißig unterstützt, wo wir als Ärztinnen und Ärzte, muss auch mal gesagt sein, überaus dankbar sind, denn Forschung ist ja zweites, möchte ich mal sagen, Standbein, das Hauptstandbein ist Patienteninformation, Patientenunterstützung, Patientenführung und vielleicht an dem nochmal angeführt, alles, was hier über die Deutsche Herzstiftung gefördert wird, ist völlig industrieunabhängig und wird sozusagen dann rein forschermäßig aufgezogen.
Das stimmt, ja. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Was können wir als Impuls mitnehmen aus dem Gespräch? Trotz vieler guter Behandlungsmöglichkeiten erleiden mit Patienten mit Vorhofflimmern ja immer noch Schlaganfälle oder ihr Herz versagt und sie sterben vorzeitig. Es gibt also noch Luft nach oben, sowohl beim frühzeitigen Erkennen dieser Herzrhythmusstörung als auch bei der Therapie. Doch wir können ebenfalls optimistisch sein. Aktuell arbeiten, wie wir gehört haben, viele, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daran, individualisierte Lösungen für einen optimierten und vor allem dann auch anhaltenden Behandlungserfolg zu finden. Unter anderem unterstützt von der Deutschen Herzstiftung und der Deutschen Stiftung für Herzforschung. Nähere Informationen über die vielen verschiedenen geförderten Forschungsprojekte, die können Sie übrigens auch auf der Website der Deutschen Herzstiftung nachlesen unter www.herzstiftung.de. Und für heute sage ich, bleiben Sie im Takt und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Impuls-Podcast dann wieder zuhören.